Also man sieht, trotz Corona hatten wir eigentlich eine gute Zeit und haben es uns gut gehen lassen. Und das war eigentlich die Erfahrung von allem. Man hatte so ein bisschen das Gefühl, wie wird das sein mit Abständen und mit dem Essen und Programmen, was wir machen können. Und es war nachher alles in allem wirklich gut. Also trotz aller Einschränkungen haben wir eine gute Zeit miteinander verbracht und freuen uns schon aufs nächste Jahr. Das Thema bei der Freizeit, wer weiß es noch? Weißt du es noch? Was haben wir gemacht? Und am ersten Abend die Geschichte vom Charlie und seinem. Der Charlie war das Schaf und wer hat nach ihm gesucht? Der Hirte, genau. Es ging um Psalm 23, genau. Charlie und der Hirte war die Geschichte am ersten Abend. Euch wird es schon wieder einfallen, wenn ich es jetzt erzählen würde, mache ich nicht, sondern der Charlie eben das Schaf, das wegläuft, erst am Anfang sich nicht viel dabei denkt und die Freiheit genießt und dann irgendwann merkt, ach, wäre er doch nur bei seinem Hirten geblieben. Und der Hirte kommt dann, findet ihn, bringt ihn zurück. Und ist ja die Geschichte, die Jesus erzählt, wie er Menschen nachgeht, Menschen, die ja nicht unbedingt auch erstmal nach ihm fragen, vielleicht mehr in ihrem Leben. Und er geht ihnen nach und bringt sie zurück, sucht sie, bringt sie nach Hause. Und ich dachte, der Jakob, die Geschichte, die wir gerade immer gehört haben, ist doch ähnlich. Der Jakob war nicht immer so dicht dran an Gott. Ja, oft manchmal weit weg, so ein Gedanken immer mal wieder an ihn, aber ja nicht so, dass er jetzt eine enge Verbindung mit ihm gelebt hätte. Und Gott geht ihm nach, Gott begleitet ihn, sagt ihm, ich bin bei dir. Und bringt ihn zum Schluss wieder ins Land zurück, wo wir heute ja wieder einen Abschnitt davon hören. Ich finde das einzigartig, wie Gott ist. Und gerade an so einer Geschichte mit dem guten Hirten oder in der Geschichte mit dem Jakob kann man das gut erkennen, eben wie Gott ist und wie unverdient es ist, dass Gott es macht, dass er Menschen nachgeht, sie zu sich bringt, Schuld vergibt, wir mit ihm leben dürfen. Und ein Lied, was auch davon spricht, dass Jesus einzigartig ist, das singen wir jetzt. Wir haben uns so gesagt, wir singen, aber wir singen leise. Ja. Und gerade wenn die Lieder etwas fetziger sind, dann hat man vielleicht immer den Drang, laut zu singen. Aber wir singen leise. Wer laut singen will, muss halt seine Maske aufsetzen, Johnny. Genau. Dann kannst du auch lauter singen. Und dann singen wir Jesus, nur er und die Philin hilft mir, die Bewegung mitzumachen. Ja? Du brauchst schon keine Maske, das setzt hier vorne hin. Ja. Genau, wir machen die Bewegung vor und ihr dürft, seid herzlich eingeladen, die Bewegung mitzumachen. So, und jetzt dürfen die kleineren Kinder mit der Gabi in ihr Programm gehen und die größeren können wir mit der Karin zu 9 Plus gehen? Es fühlt sich ungewohnt an, ich weiß. Also mir geht es so, alle Freiheiten, die man hat, muss man tatsächlich auch erstmal wieder gefühlsmäßig in Besitz nehmen, weil es fühlt sich dann manchmal einfach auch plötzlich falsch an. Oder mir geht es so, wenn ich im Fernsehen was schaue und du siehst, wie Leute sich umarmen, denkst, es geht doch gar nicht, Corona. Ja, also es ist echt schwierig, man ist schon total gepolt drauf. Aber wir dürfen dankbar sein, so nach und nach auch Dinge wieder leben zu dürfen. Jetzt hören wir auf den Text.
Ja, ich lese aus 1. Mose 32, die Verse 1 bis 33. Am Morgen aber stand Laban früh auf, küsste seine Enkel und Töchter und segnete sie und zog hin und kam wieder an seinen Ort. Jakob aber zog seinen Weg und es begegneten ihm die Engel Gottes. Und als er sie sah, sprach er, hier ist Gottes Heerlager, und nannte diese Stätte Mahanaim. Jakob aber schickte Boten vor sich her zu seinem Bruder Esau ins Land Seir, in das Gebiet von Edom, und befahl ihnen und sprach, so sprecht zu Esau, meinem Herrn, dein Knecht Jakob lässt dir sagen, ich bin bisher bei Laban lange in der Fremde gewesen und habe Rinder und Esel, Schafe, Knechte und Mägde und habe ausgesandt, es dir, meinem Herrn, anzusagen, damit ich Gnade vor deinen Augen fände. Die Boten kamen zu Jakob zurück und sprachen, wir kamen zu deinem Bruder Esau und er zieht dir auch entgegen mit 400 Mann. Da fürchtete sich Jakob sehr und ihm wurde bange und er teilte das Volk, das bei ihm war, und die Schafe und die Rinder und die Kamele in zwei Lager und sprach, wenn Esau über das eine Lager kommt und macht es nieder, so wird das andere entrinnen. Weiter sprach Jakob, Gott meines Vaters Abraham und Gott meines Vaters Isaak, der du zu mir gesagt hast, zieh wieder in dein Land und zu deinen Verwandtschaft, ich will dir wohltun. Herr, ich bin zu gering aller Barmherzigkeit und aller Treue, die du an deinem Knecht getan hast. Denn ich hatte nicht mehr als einen Stab, als ich hier über den Jordan ging. Und nun sind aus mir zwei Lager geworden. Errette mich von der Hand meines Bruders, von der Hand Esaus, denn ich fürchte mich vor ihm, dass er kommt und schlage mich, die Mütter samt den Kindern. Du hast gesagt, ich will dir wohltun und deinen Nachkommen machen wie Sand am Meer, dass man die Menge wegen nicht zählen kann. Und er blieb die Nacht da und nahm von dem, was er erworben hatte, ein Geschenk für seinen Bruder Esau. 200 Ziegen, 20 Böcke, 200 Schafe, 20 Widder und 30 säugende Kamele mit ihren Füllen, 40 Kühe und 10 junge Stiere, 20 Eselinnen und 10 Esel. Und tat sie unter die Hand seiner Knechte, je eine Herde besonders und sprach zu ihnen, geht vor mir her und lasst Raum zwischen einer Herde und der anderen. Und er gebot dem Ersten und sprach, wenn dir mein Bruder Esau begegnet und dich fragt, wem gehörst du an und wo willst du hin und wessen Eigentum ist das, was du vor dir hertreibst, sollst du sagen, es gehört deinem Knecht Jakob, der sendet es als Geschenk seinem Herrn Esau und zieht hinter uns her. Ebenso gebot er auch den Zweiten und den Dritten und allen, die den Herden nachgingen, und sprach, wie ich euch gesagt habe, so sagt zu Esau, wenn ihr ihm begegnet. Und sagt ja auch, siehe, dein Knecht Jakob kommt hinter uns. Denn er dachte, ich will ihn versöhnen mit dem Geschenk, das er von mir das vor mir hergeht. Danach will ich ihn sehen, vielleicht wird er mich annehmen. So ging das Geschenk vor ihm her, er aber blieb diese Nacht im Lager. Und Jakob stand auf in der Nacht und nahm seine beiden Frauen und die beiden Mägde und seine 11 Söhne und zog an den Furt des Jabbok, nahm sie und führte sie über das Wasser, so dass hinüberkam, was er hatte, und blieb allein zurück. Da rang ein Mann mit ihm, bis die Morgenröte anbrach. Und als er sah, dass er ihn nicht übermachte, schlug er ihn auf das Gelenk seiner Hüfte, und das Gelenk der Hüfte Jakobs wurde über dem Ringen mit ihm verrenkt. Und er sprach, Lass mich gehen, denn die Morgenröte bricht an. Aber Jakob antwortete, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Er sprach, wie heißt du? Er antwortete, Jakob. Er sprach, du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel, denn du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und hast gewonnen. Und Jakob fragte ihn und sprach, sag doch, wie heißt du? Er aber sprach, warum fragst du, wie ich heiße? Und er segnete ihn daselbst. Und Jakob nannte die Stätte Phnuel, denn, sprach er, ich habe Gott von Angesicht gesehen und doch wurde mein Leben gerettet. Und als er an Phnuel vorüberkam, ging ihm die Sonne auf und er hinkte an seiner Hüfte. Daher essen die Israeliten nicht das Muskelstück auf dem Gelenk der Hüfte bis auf den heutigen Tag, weil er auf den Muskel am Gelenk der Hüfte Jakobs geschlagen hatte. Viel Text, du darfst.
Wie viel Zeit habt ihr mitgebracht? Da können wir jetzt ganz viel dazu sagen. Habe ja heute schon Bibelstunde dazu gehalten und die war gut voll. Aber ich will mich einfach konzentrieren auf das, einen Teil dieses Textes, der, wo ich das Gefühl habe, wenn man den liest, wie soll man denn je verstehen, was da wirklich geschehen ist und warum und was das uns jetzt wirklich zu sagen hat. So ein Text, wo ich einfach das Gefühl habe, da könntest du jetzt viel drüber nachdenken und immer noch nachdenken und du würdest nie zum Ende kommen. Es geht mir nicht mit allen Texten so, aber zum Beispiel, klar, ganz zentral ist die Kreuzigung. Wer will verstehen, was wirklich am Kreuz, in dieser Dunkelheit, die da kommt, wirklich passiert ist? Das ist so ein ganz wesentlicher Text, wo ich mir fast scheue, darüber zu sprechen. Und mit dem Text geht es mir eigentlich ganz ähnlich. Wer will wirklich sagen, was in dieser Nacht an diesem Fluss passiert ist, wo Gott dem Jakob gegenübertritt, mit ihm ringt? Eigentlich ein Mann, was für ein Mann? Ist es Gott? Ja, Jakob sagt nachher, bin Gott gegenübergetreten, habe ihn gesehen und bin noch am Leben. Wer will wirklich sagen, was dort passiert ist? Einfach ein paar Gedanken, die ich mir dazu gemacht habe und kein Anspruch drauf, dass das allumfassend ist oder es wirklich auf den Punkt bringt, was dort passiert ist. Weil für mich hinterlässt dieser Text einfach so viel Fragezeichen erstmal. Warum macht Gott das? Warum stellt sich Gott an diesem Fluss dem Jakob entgegen und ringt dort mit ihm? Hat Gott es nötig, einen Ringkampf? Die zweite Frage, warum hat Jakob den Eindruck oder war kommt das so rüber, als könnte Jakob gewinnen und er nachher den Namen sogar kriegt, du hast mit Gott gerungen und du hast den Sieg davon getragen. Hätte Gott den Jakob nicht mit Leichtigkeit überwinden können, also er muss ja nicht groß mit ihm ringen, dann hätte er mit einem Finger hätte er den so auf Distanz halten können. Warum sagt Jakob, ich lass dich nicht los, also du segnest mich? Er hatte doch alles. Ich meine, wenn einer jetzt wirklich gut versorgt war mit Besitz und allem, mit Familie, dann war es doch der Jakob. Was will er denn noch? Und warum fügt Gott dem Jakob Schmerzen zu? Schmerzen, die nachher sein Leben lang anhalten. Schmerzen, die er nicht mehr loswerden wird. Sein ganzes Leben lang wird er hinkend durch die Gegend laufen und mit jedem Schritt wird er an diese Nacht denken und sie wird ihm Schmerzen machen. Mit was für Gedanken auch immer. Fragen, auf die es vielleicht keine guten Antworten gibt, vielleicht und bestimmt auch keine einfachen Antworten. Und egal, welche Auslegung ich gelesen habe, mich hat es nicht befriedigt. Ich habe nicht den gefunden, der sagt, das ist und da ist die Frage, die ist so zu beantworten und das ist doch klar, das ist doch so. Sondern diese Geschichte hat so ein bisschen was von dieser Nacht, von dieser Dunkelheit und wir können vielleicht ein bisschen mit reinspüren. Es ist Nacht. Der Jakob bereitet sich auf die Begegnung mit seinem Bruder vor. Er hat Angst, dass sein Bruder mit den 400 Mann kommt und ihn wirklich eben platt macht. Er ist allein. Er hat seine Familie rübergebracht, die Tiere rübergebracht und ringt. Plötzlich mit einem Mann. Gott stellt sich ihm entgegen. Der Jakob, oder ich sag's mal so, Jakob ist noch nicht an dem Punkt, wo er dem Esau wirklich gegenübertreten könnte. Der Jakob ist noch nicht an dem Punkt, wo er in das Land Gottes zurückkehren könnte, in diese Gemeinschaft mit Gott, in Gottes Land, was er dem Jakob und seinen Nachkommen geben will. Scheinbar ist der Jakob noch nicht so weit. Der Jakob ist ein Macher. Der vertraut auf sich, auf seine Ideen, seine Strategien, seine Kräfte. Der Jakob ist einer, der überlegt sich das, wie muss ich die Herden einteilen, zwei Lager machen, welche Geschenke sende ich jetzt vorne dran, wie stelle ich nachher meine Familie auf und so weiter. Der Jakob denkt viel und er hat Kraft. Das war einer, der konnte was. Ja, der hat da mal so einen Stein weggewälzt von einem Brunnen, wo es sonst ein paar Männer dafür gebraucht hat. Der vertraute auf das, was er konnte. Der war klug und stark. Und so konnte er aber irgendwie seinem Bruder nicht begegnen, weil stark genug war er scheinbar doch nicht. Ihm fehlte noch was. Er ging ja schon mit Gott ins Gespräch, aber trotz allem war er nachher wieder dran, irgendwelche Strategien auszudenken. Ich glaube, Gott möchte den Jakob nochmal eine Spur weiterbringen. Ihm zu sagen, vertrau nur mir. Dieses, was dann symbolisch auch passiert, und nicht nur symbolisch, wirklich dieses Dranhängen an Gott. Sich nur noch einfach auf ihn verlassen. Nicht mehr auf seine eigene Kraft, auf seine eigenen Klugheit, sondern sich einfach nur auf Gott verlassen. Das ist ja das, auch wo wir hingeführt werden sollen. Verlass dich einfach nur auf Gott. Das ist, was Glaube bedeutet. Verlass dich auf Gott. Ja, klar, wir leben in dieser Welt, wir gebrauchen die Welt, wir handeln in dieser Welt, aber worauf setzen wir unser Vertrauen? Jakob war noch zu weit weg. Manchmal sind wir es vielleicht auch. Manchmal brauchen wir vielleicht auch einen Ring mit Gott, um zu merken, auf wen wir uns wirklich in diesem Leben verlassen sollten, nämlich auf Gott allein. Und hätte Gott den Jakob nicht leicht überwinden können? Ja, hätte er. Ja. Als Eltern macht man manchmal, oder als Vater vielleicht eher, Mütter vielleicht nicht, so Armdrücken mit den Kindern. Die wollen dann mal ihre Kräfte messen, gucken, wie stark sie sind, und dann lässt du dich mal so runterdrücken und dann entweder zeigst du ihnen doch, dass du der Stärkere bist, oder lässt dich halt auch mal besiegen, dann haben sie auch ihre Freude. Ja. So ein bisschen fühlt sich's für mich an, der ringt mit dem Jakob und er lässt ihn halt. Er lässt ihn halt machen, und macht ihn eben nicht platt, obwohl er ihm haushoch überlegen ist. Weil das gar nicht Gottes Absicht ist. Wenn Gott Sünder, von ihm getrennte Menschen einfach nur platt machen wollte, dann hätte er die Welt schon lang beendet. Sondern Gott führt Menschen Schritt für Schritt näher zu sich. Das ist sein Ziel. Und wenn es dazu braucht, dass er ihnen direkt entgegentritt und mit ihnen ringt, macht er das auch. Damit sie ihm näher kommen. Ist Jakob nicht gesegnet genug? Eigentlich schon äußerlich. Und das ist das, was wir unter Segen ja oft verstehen. Wir denken, dann ist das Leben einfach. Dann geht's gut. Aber der Jakob in dieser Nacht und die Zeit vorher spürt er, ich kann dem Esau nicht entgegentreten. Die alte Schuld holt mich ein. Und wahrscheinlich empfindet das auch so und sagt, wenn der Esau mich jetzt wirklich vernichtet, vielleicht wäre das sogar gerecht. Dann hätte ich jetzt den Lohn meiner Schuld. Aber ich will ja eigentlich nicht sterben. Ringt der Jakob um Vergebung? Vielleicht, es kommt nicht so genau raus. Aber um welchen Segen kann es denn noch gehen? Vielleicht wirklich um den Segen, mit Gott im Reinen zu sein? Und dann seinem Bruder entgegentreten zu können? Weil die Beziehung mit Gott in Ordnung ist, kann auch die Beziehung mit Menschen wieder in Ordnung kommen? Ich kann es mir schon vorstellen, dass er genau das von Gott will. Segne mich, vergib mir. Ich bin schuldig geworden in vielen Dingen in meinem Leben. Vergib mir. Dass Gott ihm irgendwie vergibt, kommt am Ende heraus, wenn er sagt, ich habe Gott gesehen und bin noch am Leben. Kein Mensch kann eigentlich Gott sehen und am Leben bleiben. Und Jakob darf sagen, ich habe Gott gesehen und bin noch am Leben. Also Gott hat an dem Jakob was getan, was es ihm ermöglicht hat, in Gemeinschaft mit Gott zu sein und noch zu leben. Nicht zu vergehen, Jakob erfährt Vergebung. Und warum fügt Gott ihm Schmerzen zu? Schmerzen einer zerstörten Hüfte, die man nicht mal geschwind mit einem Hüftimplantat innerhalb von ein paar Wochen reparieren und Reha und so, und dann geht das alles wieder, sondern die ihm sein Leben lang begleiten werden. Es wird ihn sein Leben lang an diese Begegnung erinnern, da wo er das von Gott bekommen hat, wonach er sich wirklich vielleicht sein Leben lang gesehnt hat. Gemeinschaft mit Gott, Vergebung, ein echter Weg mit Gott. Und das macht aus ihm einen anderen Menschen. Wenn man seinen Weg dann weiterverfolgt, wie er irgendwann sogar mal vor dem Pharao steht, einem König, der sich selber für Gott hält und der den Jakob eine Ausstrahlung abnimmt, wo er sagt, in dir steckt nochmal ein ganz anderer Geist, dann merkt man, das hat den Jakob grundlegend verändert nochmal, diese Geschichte. Und so ist es auch bei vielen anderen Menschen, die ihre Narben tragen. Ich denke nur an Paulus, der auch gezeichnet war von seiner Begegnung mit Jesus, von dieser Blendung des Lichtes, dass seine Augen letztendlich sein Leben lang nie wieder richtig gut wurden. Vielleicht tragen wir auch manche Zeichnungen in unserem Leben, wo Dinge geschehen sind, die uns Schmerzen zugefügt haben, die Zeichen tragen wir vielleicht das ganze Leben lang. Aber Gott meint es nie böse mit uns, sondern möchte uns führen, dass wir mit ihm leben. Das hört sich so schizophren an, sage ich es einfach mal. Ja, Gott fügt Schmerzen zu, damit jemand mit ihm lebt. Aber diese Schmerzen sind auch zeitlich. Sie bedingen in dieser Welt, wo wir Gott nicht sehen können, uns immer wieder vielleicht auch an Gott zu erinnern und an die eigene und nicht auf die eigene Kraft zu vertrauen. Vielleicht wäre der Jakob in Gefahr gewesen, immer wieder auf diese eigene Stärke zu vertrauen, wenn er nicht dieses Hüftleiden mit sich getragen hätte. Vielleicht wäre der Paulus versucht gewesen, immer wieder vielleicht doch der große Prediger zu werden, wenn Gott zu ihm nicht gesagt hätte, du, wenn du schwach bist, bist du stark. Nicht anders. Du musst nicht der Perfekte und Starke sein. Vielleicht sind es gerade unsere Schwächen. Und da, wo wir leiden, das, wo Gott handeln möchte. Und jetzt dürft ihr noch ganz viel selber drüber nachdenken über die Geschichte. Es gäbe noch einiges zu sagen, aber ich möchte auch ein bisschen Raum lassen, dass Tobias auch was sagen kann.
Ja, ich habe mich mehr mit dem ersten Teil des Textes beschäftigt, mit Jakob und seiner Vorbereitung auf die Begegnung mit seinem Bruder Esau. Mit Jakob haben wir uns jetzt einige Male beschäftigt und immer wieder festgestellt, dass er zu unglaublich viel gekommen ist, und zwar auf Wege, wo man wahrscheinlich zuerst denken würde, es sind nicht die biblischen Wege. Es ist ja die biblische Geschichte dessen, der mit Betrügen, mit Umgang in Neid, mit kleinen Tricks zu einem ganz großen Reichtum gekommen ist. Aber vielleicht ist es eben nicht das, was ihn zum Reichtum gebracht hat. Vielleicht ist er ja einfach trotz all dem zu Reichtum gekommen und ist trotz all dem zu was gekommen. Er kommt an den Punkt zurück, wo Gott ihn losgesteckt hat. Das ist ja so eine Geschichte, wo sich ein Kreis in seinem Leben schließt. Er stand mit einem einzelnen Stock da, als er losgegangen ist. Und als ich die Geschichte so gelesen habe und mir dann nur zusammenrechne, wie viele Tiere er seinem Bruder schenkt, und ich vermute nicht, dass das der Großteil war, was er hatte, sondern einfach ein Teil von seinem Geschenk, selbst wenn er die Hälfte verschenkt hat, dann, wenn ich bei uns gucke, wäre mancher Bauer wahrscheinlich neidisch, wenn er so eine Riesenherde und so eine Fülle an Tiere hätte, oder er wäre traurig, weil es eine Wahnsinnsarbeit ist. Aber das ist Wahnsinn, wenn man sich vorstellt, dass er mit dem Stock losgeht. Er hat 11 Söhne, er hat Frauen und er hat eine Wahnsinnstierherde. Also allein diese Vorstellung, was das für eine Masse an Menschen gewesen sein muss, die da zurückgekommen ist, ein unglaublicher Reichtum. Und er kündigt sich seinem Bruder an, er sagt ihm, dass er kommt. Es ist ja nicht so, dass der Bruder irgendwie mitgekriegt haben könnte, dass er unterwegs ist. Es gibt keine Anrufe, keine Post, es gibt ja überhaupt gar keine Möglichkeit. Das heißt, er hätte seinen Bruder auch einfach mal so richtig überraschen können und drinstehen, Aber auch das traut er sich nicht. Er kündigt sich an. Er lässt seinem Bruder die Chance, sich darauf vorzubereiten. Und er erfährt, dass sein Bruder ihm mit 400 Leuten entgegenkommt. Und da erschrickt er und er bekommt Angst. Und das fand ich sehr erstaunlich. Vorher sieht er Engel, er begegnet Engeln. Nachher auch bei dem Kampf. Es ist nicht einmal die Rede davon, dass der Jakob erschreckt oder Angst kriegt. Ich glaube, wenn ich ihn hier Engel sehen würde, würde ich Angst kriegen. Aber der Jakob kriegt keine Angst, wenn er Engel oder Gott begegnet. Er kriegt Angst, wenn sein Bruder kommt. Mit 400 Mann. Da auf einmal wird er richtig furchtsam. Die Begegnung mit Gott kennt er. Und er hat an dem Punkt wirklich erlebt, dass Gott seine Versprechen gehalten hat. Gott hat das mit ihm gemacht, was er ihm zugesagt hat, trotz allem. Aber wenn sich in der Geschichte vom Jakob dieses Lügen, eifersüchtig sein, miteinander umgehen, also aus systemischer Sicht finde ich, ist das eine total spannende Familie, die wäre für jede Therapie total geeignet, weil man von Generation zu Generation sieht, wie sich Themen wiederholen, die nicht bearbeitet werden, wie Geschichten nachgehen. Aber ich glaube, das ist auch das, wo die Bibel davon spricht, dass uns unsere Schuld einfach auch in andere Generationen einholt, wenn wir nicht drangehen, dass die Themen wiederkommen. Und der Jakob muss nachher in dem Kampf vielleicht seine Schuld angehen, er muss vielleicht diese Themen angehen, aber sie kommen, sie sind da. Sie gehen auf. Aber das Erste, was mir so einfach in dieser Geschichte nochmal ganz klar geworden ist, Gott geht seinen Weg zu Ende trotz allem. Und egal, was der Jakob macht und egal, wie er geht, er ist zu alledem gekommen. Und das ist nicht Jakobs Verdienst. Und das wird ihm an diesem Punkt, wo er zurückkommt, auch wieder klar. Gott hat ihn versorgt, er hat sein Versprechen gehalten, er hat sein Wort gehalten. Und vielleicht viel, viel größer, als Jakob sich das hätte vorstellen können, als er losgegangen ist. Viel mehr, als Jakob je erwartet hätte, hat er erfahren, dass Gott dazu steht. Und Gott schreibt seine Geschichte im Großen und im Kleinen bis heute mit Menschen voller Fehler. Und er kommt zu dem, was er braucht. Das finde ich immer an diese alttestamentliche, große biblische Feder einfach das Tolle. Das sind Männer, wo die ganze Geschichte voller Fehler ist. Das finde ich natürlich nicht so toll. Aber was ich toll finde, ist, dass es mich beruhigt zu sehen, wie Gott aus den Männern was gemacht hat und was da für ein Volk draus geworden ist, dass es einfach bis heute gibt, so wie es Gott versprochen hat. Er hat mit ihnen gearbeitet, mit allen Fehlern, mit allem. Sie mussten lernen, einstecken, sind an Schwierigkeiten gekommen, aber Gott hat mit ihnen seinen Weg durchgehalten, ganz bis zum Schluss, egal wie es ist. Als der Jakob Angst kriegt, tut er zwei Dinge. Zum einen trifft er kluge Vorbereitungen, er trennt seine Familie, er versucht zumindest die Hälfte zu retten. Auch so ein Gedanke, wo ich gemerkt habe, wenn ich als Vater darüber nachdenke, eine ganz komische Vorstellung zu sagen, naja, die eine Hälfte der Familie dahin, die andere Hälfte dahin, wobei seine Kinder behält er ja bei sich und Hauptsache die Hälfte ist am Schluss noch da, die andere Hälfte kann es dann eben erwischen, aber es erwischt nicht alle. Aber man sieht einfach, wie viel Angst er hat und wie reell er damit rechnet, dass der Esau sauer auf ihn ist. Der Esau ist sicher nicht der in der Familie, wo man nachher sagen kann, das ist der arme Unschuldige, der allein betrogen worden ist. Aus seinem Verkauf des Erstgeburtsrechts, der ganze Umgang in der Familie. Ich glaube einfach, darum geht's auch nicht. Aber der Jakob erkennt, dass er Schuld hat und dass der Esau zu Recht sauer auf ihn ist. Und er bereitet sich zum einen klug drauf vor, aber zum anderen bringt ihn die Angst dazu, dass er sich an seine Lebensversicherung wendet. Er wendet sich an den, der ihn die ganze Zeit begleitet hat. Und er hält Gott nochmal das vor, das fand ich so erstaunlich, er sagt Gott einfach mal, du hast mir das versprochen, er hält es ihm vor, er geht nochmal hin und sagt, wegen dir bin ich hier, du hast gesagt, ich soll zurückkommen, du hast mich wieder hier in das Land geschickt. Und jetzt musst du mich auch da durchbringen. Und anders als du es jetzt vorher war für mich eigentlich diese Vorbereitungen, diese Geschenke schicken, was er als nächstes macht, so dieser andere Schritt, der auch ein Stück weit zum Beten dazugehört. Ich vertraue Gott und sag ihm, was ich möchte, was ich will. Ich klage ihm meine Not, aber ich nehme auch das in die Hand, was ich kann. Ich gebrauche meinen Verstand. Der Jakob überlegt sich, was könnte mit dem Esau passieren? Er sitzt nicht einfach hin und wartet die Begegnung ab. Und ich dachte so einfach in dieser Reihenfolge, zum einen beten, Gott zu sagen, das brauche ich, und dann zum anderen trotzdem loszugehen. Beten nicht nur als die Hände in den Schoß legen, sondern beten einfach als der erste und grundlegende Schritt, um das zu tun, was ich selber tun kann. Um dann dem dran zu bleiben, was ich kann. Und dann kann Gott mit dem, was ich mache, was tun und Geschichte schreiben. Und dann war ich ganz froh, dass du den Kampf ausgelegt hast und ich das nicht machen muss. Ich finde es eine total spannende Geschichte, lese sehr gern, finde auch diese Vorstellung des Kämpfen mit Gott und dieses praktische ihm gegenüberstehen. Ja, einfach eine ergreifende Geschichte, aber wo ich auch merke, ich hätte sie auch nicht so verstanden und bin froh, dass ich mir Gedanken über den ersten Teil machen durfte. Ich möchte mit uns beten. Ja, Vater, ich danke dir, dass wir in der Bibel lesen und lernen können, wie du Menschen begleitest. Und dass bis heute diese Wahrheit gilt, dass du deine Geschichte durchbringst und dass du alle deine Versprechen hältst. Und dein Wort ist voller Versprechen für uns, voller Zusagen. Und so wie du sie im Jakob gehalten hast, so wirst du sie uns halten und so dürfen wir sehen und erfahren. Egal wie viel es äußerlich aussieht, ob wir in Angst, in Not sind, du bist der, der da ist und der ganz am Schluss seinen Weg mit uns zu Ende bringt, der uns führt. Auch wenn es in Kampf ist und wenn es in Ringen ist. Danke, dass wir uns auf dich verlassen können, dass wir auf dich vertrauen können, dass du den Weg mitgehst. Segne du uns auch jetzt, wenn wir nach Hause gehen. Segne du uns in der Woche, die auf uns zukommt. Und lass uns das spüren und leben, dass du der Gott bist, der da ist, der ganz viel versprochen hat und der nichts davon zurücknimmt. Amen. Wir singen gemeinsam das Lied Du bist die Kraft.
Ja, beim Thema Segen frage ich mich manchmal, was wollen wir eigentlich noch? Paulus schreibt mal, ihr seid gesegnet mit allen geistlichen Segnungen in den himmlischen Welten. Ja, wir haben eigentlich alles und trotzdem vielleicht doch wieder Jakob zu sagen, aber noch sind wir nicht ganz da. Noch ein Stück Wort, was uns durch diesen Tag, die Woche begleitet, noch ein Zuspruch Gottes ist mir einfach wichtig. Und deswegen möchten wir uns einfach ganz bewusst unter den Segen Gottes stellen, auch für die kommende Woche. Den möchte ich euch zusprechen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen. Eine gute, gesegnete Woche.